Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach den Drohnenangriffen auf Ölanlagen in Saudi-Arabien erheben die USA schwere Vorwürfe gegen den Iran. Außenminister Pompeo machte Teheran direkt verantwortlich und sprach von einem Angriff auf die Weltenergieversorgung. Zugleich zeigten sich die USA bereit, den Ölmarkt mit eigenen Reserven stabil zu halten. Zu den Angriffen hatten sich die Houthi-Rebellen bekannt, die im jemenitischen Bürgerkrieg vom Iran unterstützt werden. Getroffen wurden Anlagen des staatlichen Ölkonzerns Aramco im Osten von Saudi-Arabien. Das Ölfeld in Khurais und die Aufbereitungsanlage in Abqaiq gelten als Herzstücke der saudischen Ölindustrie.
Anfangs teilte das saudische Innenministerium lediglich mit, die Feuer an beiden Standorten seien unter Kontrolle. Erst später wird das Ausmaß der Attacke klar. Die Ölproduktion in Abqaiq und Khurais musste eingestellt werden. Dadurch brach nach Angaben des saudi-arabischen Energieministeriums die Hälfte der gesamten Ölproduktion des Landes ein. Mehr als 5 Millionen Barrel pro Tag, die nun auf dem Weltmarkt fehlen. Sowohl die USA als auch Saudi-Arabien haben angekündigt, Ölreserven anzuzapfen, damit es nicht zu einer Energiekrise kommt. Die Verantwortung für die Angriffe hat die vom Iran unterstützte Houthi-Regierung im Norden Jemens im Staatsfernsehen übernommen. Diese Operation ist Teil unseres legitimen und natürlichen Rechts, zu reagieren auf die Verbrechen und Aggressionen und die Blockade gegen unser Land seit 5 Jahren. Diese Operation kann als die größte betrachtet werden, die unsere Streitkräfte tief auf saudischem Territorium ausgeführt haben. US-Außenminister Pompeo widerspricht dem auf Twitter. Die Beraterin von Präsident Trump kündigt Konsequenzen an. Minister Pompeo hat klargemacht, dass das iranische Regime verantwortlich ist für diesen Angriff. Und die US-Regierung werde dies nicht hinnehmen, da es ein Angriff auf die zentrale Infrastruktur der globalen Energieversorgung sei. Im Jemen tobt seit Jahren ein Krieg. Auf der einen Seite die Houthis, die vom Iran unterstützt werden. Auf der anderen Seite eine Militärkoalition, angeführt vom Nachbarn Saudi-Arabien, der regelmäßig das Land aus der Luft bombardiert. Die iranische Regierung wies den Vorwurf des US-Außenministers zurück, dass sie hinter den Drohnenangriffen stecke. Wenig später folgte eine Drohung. Amir Ali Hajizadeh von den iranischen Revolutionsgarden wies darauf hin, dass US-Militärbasen und US-Kriegsschiffe in der Reichweite iranischer Raketen lägen.
Union und SPD gehen mit ihren Verhandlungen über das Klimaschutzpaket in die entscheidende Woche. Berichte, wonach Maßnahmen im Umfang von 40 Milliarden Euro zum Erreichen der Klimaziele bis 2030 geplant seien, wurden bisher nicht bestätigt. Vielmehr hieß es von den Koalitionsparteien, ein Finanztableau sei noch nicht festgezurrt. Vorgesehen ist, dass Kanzlerin Merkel und die zuständigen Minister das Paket am kommenden Freitag verabschieden.
Nur noch 5 Tage haben Union und SPD, um sich auf ein tragfähiges Klimapaket zu einigen. Dass man schon ein Maßnahmenpaket in Höhe von 40 Milliarden Euro beschlossen habe, stimme so nicht, sagt der kommissarische SPD-Vorsitzende Schäfer-Gümbel. Der Sachverhalt sei komplex.
CO2-Einsparungen im Gebäudebereich, im Verkehr, in der Industrie, in der Luftverkehrswirtschaft. Und am Ende muss ein Gesamtpaket stimmen. Wir müssen die Zukunft neu ausrichten. Wir dürfen den Zeitpunkt nicht verpassen und verspielen, den wir jetzt haben.
Klar ist zurzeit nur, dass es eine Bepreisung von CO2-Ausstoß geben wird. Ob in Form einer Steuer oder Abgabe oder durch den Handel mit Verschmutzungszertifikaten, wird noch diskutiert.
Es geht sicherlich um die konkrete Ausgestaltung, auch um die Frage, wie gestaltet man eine Bepreisung. Wir legen ja sehr großen Wert darauf, dass es marktwirtschaftlich ist und dass soziale Aspekte auch im Vordergrund stehen. Und das gilt es jetzt zusammenzubringen.
Die Grünen vermissen ein schlüssiges Gesamtkonzept.
Der jetzige Vorschlag ist ein Tropfen auf den heißen Stein, weil mit Geld allein werden wir das Klima nicht retten können. Wir brauchen ein umfassendes Klimaschutzgesetz für alle Bereiche, von der Landwirtschaft über den Verkehr bis zur Industrie. Und das bedeutet vor allen Dingen klare gesetzliche Leitplanken. Und wenn man das sich nicht traut, dann wird man die Pariser Klimaziele nicht erreichen können.
Die AfD bezweifelt, dass es überhaupt einen menschengemachten Klimawandel gibt. Wenn man allerdings eine Verringerung des CO2-Ausstoßes wolle, so der AfD-Fraktionsvorsitzende Gauland im ARD-Sommerinterview, dürfe man keine Atomkraftwerke abschalten.
Wie realistisch das ist, kann ich Ihnen im Moment nicht sagen. Wenn Sie nach dem CO2-Ausstoß fragen, dann haben wir zum Beispiel in Schweden bessere Werte als in Deutschland. Das liegt daran, dass Schweden an seinen Atomkraftwerken festgehalten hat. Von daher ist das eine Lösung des Problems.
Am Donnerstag wollen sich Union und SPD noch einmal zusammensetzen, um die Streitpunkte vor dem Klimagipfel am Freitag im Kanzleramt auszuräumen.
Klimaaktivisten haben erneut gegen die Automobilausstellung IAA in Frankfurt am Main protestiert. Mehrere hundert Menschen blockierten Eingänge zur Messe. Das Bündnis Sand im Getriebe erklärte, Ziel sei es, den Ablauf der IAA mit friedlichen Blockaden zu stören. Die Demonstranten fordern angesichts des Klimawandels unter anderem autofreie Innenstädte, einen kostenlosen öffentlichen Nahverkehr und mehr Fahrradwege.
In Italien bahnt sich eine Wende in der Flüchtlingspolitik an. Erstmals seit der Vereidigung des neuen Kabinetts in Rom dürfen jetzt Migranten mit ausdrücklicher Erlaubnis der Regierung an Land. 82 Männer und Frauen, Kinder, wurden von der Ocean Viking nach Lampedusa gebracht. Dort werden sie zunächst medizinisch versorgt, bis ein Großteil von ihnen in andere Aufnahmeländer weiterreisen kann. Deutschland will wie Frankreich 24 der Flüchtlinge aufnehmen. Unter großem Andrang haben heute in Tunesien Präsidentschaftswahlen stattgefunden. 7 Millionen Bürger waren aufgerufen, den Nachfolger für den im Juli verstorbenen Amtsinhaber Essebsi zu bestimmen. Mehr als 20 Kandidaten hatten sich beworben. Tunesien ist eine parlamentarische Demokratie, die ein gemischtes Regierungssystem hat. Obwohl das Parlament als auch der Präsident werden direkt gewählt. Er ernennt die Regierungsmitglieder, sie müssen dann vom Parlament bestätigt werden.
Die Wähler konnten heute leicht den Überblick verlieren. Mehr als 20 Kandidaten sind ein Zeichen dafür, wie zersplittert die politische Landschaft ist. Tunesien hat sich zwar als einziges Land in der Region nach der Revolution des arabischen Frühlings demokratisiert. Doch überschattet wird dies durch große wirtschaftliche Probleme und eine weit verbreitete Korruption. Das Leben wird immer teurer. Wir haben kaum noch Geld für die Ausbildung unserer Kinder. Das ist nicht das Tunesien, wie wir es kannten. Es müssen mehr Jobs geschaffen werden. Es ist doch so, dass die meisten Menschen nur noch auf Pump leben können. Das Rennen ist offen. Keiner der Kandidaten wird wohl heute die erforderliche absolute Mehrheit erringen. Abdel Fattah Mourou von der muslimdemokratischen Ennahda-Partei könnte vorne liegen. Chancen hat auch der amtierende Ministerpräsident Youssef Chahed. Und er ist der Geheimfavorit der Medienunternehmer Nabil Karoui. Der umstrittene Geschäftsmann sitzt wegen des Vorwurfs der Geldwäsche in Untersuchungshaft, aber seiner Popularität tut dies keinen Abbruch. Viele Kandidaten, große Herausforderungen. Die Präsidentschaftswahlen werfen ein Schlaglicht auf die Probleme des Landes. Aber sie zeigen auch, dass Tunesiens Demokratie durchaus lebendig ist.
Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz nimmt seine Arbeit in Afghanistan nach knapp 1,5-jähriger Unterbrechung wieder auf. Die radikal-islamischen Taliban haben ihr indirektes Tätigkeitsverbot nach Gesprächen mit den Helfern des IKRK aufgehoben. Im April 2018 hatten die Extremisten der humanitären Hilfsorganisation vorgeworfen, nicht pflichtgemäßig zu handeln und weitere Sicherheitsgarantien verweigert. Das Rote Kreuz zog daraufhin seine Mitarbeiter ab.
Im Kampf gegen Islamisten haben 15 afrikanische Staaten einen Aktionsplan verabschiedet. Dieser soll 1 Milliarde Dollar umfassen, die in einen Fonds eingezahlt wird. Die westafrikanischen Staaten der ECOWAS-Gruppe verstärken damit ihr Engagement gegen den zunehmenden islamistischen Terror. Trotz eines Demonstrationsverbots sind in Hongkong erneut Zehntausende Menschen für mehr Demokratie auf die Straße gegangen. Sie forderten, dass Großbritannien und die USA ihren Kampf für Freiheit unterstützen. Seit Monaten protestieren viele Hongkonger gegen den ihrer Meinung nach wachsenden Einfluss Chinas in der Sonderverwaltungszone und gegen Polizeigewalt. Am Rande der Demonstration warfen Teilnehmer Steine und Brandsätze. Die Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas ein.
In der Fußball-Bundesliga wartet Paderborn weiter auf den ersten Saisonsieg. Der Aufsteiger verlor am Abend sein Heimspiel gegen Schalke deutlich mit 1:5. Zuvor hatte Freiburg mit 3:0 in Hoffenheim gewonnen.
Diese Leistung verzückte sogar Christian Streich. Sein Sportclub Freiburg in Rot-Schwarz präsentierte sich in Hoffenheim zweikampfstark, gut organisiert und ungeheuer effektiv. Christian Günther verwertete die erste Chance zum 0:1 in der 11. Minute. Kevin Vogts Unbeweglichkeit im Abwehrverhalten bezeichnend für Hoffenheims Leistung. Der TSG fehlten Tempo und Ideen. Die wenigen Chancen wie hier von Sebastian Rudi meist das Ergebnis von Einzelaktionen. Ganz anders die Gäste. Freiburg kombinationssicher und nach 38 Minuten mit dem verdienten 0:2 durch Yannick Haberer. Hoffenheim stellte zur Pause um, doch auch zwei Auswechslungen der TSG verpufften gegen den zielstrebigen Sportclub. Nach knapp einer Stunde entschied Nils Petersen mit dem dritten Freiburger Treffer die Partie gegen die abwehrschwachen Hoffenheimer, bei denen Neutrainer Alfred Schröder schon jetzt unter Druck steht. Freiburg dagegen feiert den dritten Sieg im vierten Spiel.
Die Tabelle. Spitzenreiter ist Leipzig mit einem Punkt vor Dortmund und dahinter Freiburg. Dann München und Wolfsburg. Schalke auf Platz 6, gefolgt von Mönchengladbach und Leverkusen. Die zweite Hälfte beginnt mit Bremen. Hoffenheim auf Platz 13, Mainz belegt den Relegationsplatz. Dahinter Paderborn. Schlusslicht ist Hertha BSC.
Spanien ist Basketball-Weltmeister. Im Finale in Peking dominierten die Iberer in den roten Trikots von Beginn an dieses Überraschungsfinale gegen Argentinien. Aufmerksam in der Verteidigung und schnell nach vorne. Willy Hernán Gómez per Dunking. Die Argentinier teilweise mit über 20 Punkten im Rückstand. Ein einseitiges Finale sahen die NBA-Legenden Kobe Bryant und Tony Parker. Spaniens Aufbauspieler Ricky Rubio, ihm gelangen 20 Punkte, wurde MVP, der beste Spieler dieser Weltmeisterschaft. 95:75 der Endstand, Spanien wird zum zweiten Mal nach 2006 Basketball-Weltmeister. Argentinien holt Silber, Frankreich Bronze.
Die Fußballwelt trauert um Rudi Guttendorf. Die Trainerlegende ist vorgestern im Alter von 93 Jahren gestorben, wie seine Familie heute mitteilte. Als beruflicher Weltenbummler bekam Rudi Rastlos, wie er auch genannt wurde, einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde. Denn kein anderer Trainer hatte so viele internationale Engagements wie Guttendorf. Über 55 Jobs in mehr als 30 Ländern.
Rudi Guttendorf, der Kultcoach, war fasziniert vom Fußball und der weiten Welt. An seinem 90. Geburtstag vor gut 3 Jahren ließ er sich von Fans und Freunden feiern.
So viele Erinnerungen kommen da wieder auf, dass ich mich ein bisschen hingelegt habe. Ich war total ausgebrannt. Das ist eine emotionale Geschichte für mich auch.
Zunächst als Spieler bei der TuS Neuendorf trainierte Guttendorf später mehrere Bundesligamannschaften, etwa Schalke 04, den HSV und den MSV Duisburg. Seine Taktik defensiv, sein Spitzname deshalb Riegel-Rudi.
Um hier den Riegel zu vervollständigen.
Zur Legende aber wurde Guttendorf durch seine zahlreichen Trainerstationen. Auf 5 Kontinenten ging es über China, Chile bis nach Fidschi. Nach dem Völkermord in Ruanda konnte er dort die verfeindeten Volksgruppen sogar zu einem Team einen. Für sein Engagement erhielt der Fußballverrückte mit Fernweh 2 Bundesverdienstkreuze. Der DFB würdigte Guttendorf also wörtlich herausragenden Botschafter des deutschen Fußballs in aller Welt.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 16. September.
Von Norden überquert uns die Kaltfront eines Skandinavientiefs. Im Süden bleibt es unter Hochdruckeinfluss meist freundlich. Heute Nacht erreichen die Wolken mit etwas Regen den Main. Dahinter lockert es im Norden teilweise auf. Im Süden meist klar, örtlich bildet sich Nebel. Morgen viele Wolken und gebietsweise Regen. Im Süden erst sonnig, später von Norden wolkiger und besonders am Alpenrand einzelne Schauer oder Gewitter. Unter Wolken heute Nacht bis 15, an der mecklenburgischen Seenplatte nur 7 Grad. Morgen 13 bis 18, südlich des Mains 22 bis 28 Grad. Am Dienstag zunächst viele Wolken, vor allem im Norden und an den Alpen einige Schauer, später in der Südhälfte gebietsweise sonnig. In den folgenden Tagen noch kühler, aber es wird langsam wieder freundlicher.
Um 22.45 Uhr hat Ingo Zamperoni diese Tagesthemen für Sie. Milliarden für den Klimaschutz. Union und SPD stecken ihre Positionen ab. Und Angriffe auf saudische Ölanlagen. Debatte in den USA über eine angemessene Reaktion. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.